Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Body Compass, der Podcast für mehr Gesundheit und Selbstliebe. Ich wünsche dir viel Spaß mit meiner neuen Folge.
Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Interview mit der lieben Stefanie Gredig von Body Compass. Ich bin Paulina Becker und ich habe heute die wundervolle Ehre, die liebe Stefanie über ihre Themen einmal zu interviewen. Es geht nämlich heute um das Thema Ernährungspsychologie und allgemein alles Mögliche, was sich um das Thema Ernährung dreht. Hallo Stefanie, herzlich willkommen an der Stelle.
Hallo liebe Paulina. Ich bedanke mich von Herzen, dass ich mit dir heute in diesem Interview dann dabei sein darf.
Ja, liebe Steffi, magst du vielleicht mal einmal was zu dir erzählen, wer du bist, was machst du so, woher kennt man dich, was ist dein Steckenpferd? Wir sind da, glaube ich, ganz Ohr.
Ich bin die Stefanie, wie du schon erwähnt hast. Ich komme aus der Schweiz, wahrscheinlich hört man das. Ich wohne im schönen Graubünden, mitten in den Bergen, habe eine kleine Tochter, sie ist 5 Jahre alt. Ich bin, wie du erwähnt hast, Ernährungsberaterin, spezifisch für Frauengesundheit und Ernährungspsychologie. Ja, das ist so mein Steckenpferd, die Ernährungspsychologie.
Ja, viele denken ja auch immer, wenn es um das Thema Ernährung geht, direkt schon so an Kalorien zählen, an Ernährungspläne und man muss super diszipliniert sein an der Stelle. Du setzt da ja ganz anders an. Du hast es gerade schon erwähnt, dass Ernährungspsychologie da so dein Steckenpferd ist. Magst du uns vielleicht was dazu erzählen?
Ja, natürlich. Ernährungspsychologie, das ist für mich das A und O vom Ganzen. Ich habe früher auch ganz viel mit dem Kalorienzählen und dem, also der ganzen Ernährung, eben wie viel Makronährstoffe und so weiter und so fort, bis ich vor 3 Jahren auf die Ernährungspsychologie gestoßen bin und ich dann gespürt habe, okay, das ist so die Grundbasis, die Ernährungspsychologie. Weil die Ernährungspsychologie, die spielt sich im Hirn ab. Und da ja bekanntlich das Hirn das Organ ist, was uns da steuert, ist es somit auch das Wichtigste, sich im psychologischen Sinne mit der Ernährung auseinanderzusetzen.
Gibt es irgendwelche Alltagssituationen, wo man sagt, so das ist so richtig typisch bei der Ernährungspsychologie? Wie kann man sich das am besten vorstellen?
Die Ernährungspsychologie befasst sich vorwiegend eigentlich so mit dem emotionalen Essen. Das emotionale Essen, würde ich auch sagen, so seit 1 oder 2 Jahren hört man zum ersten Mal von dem. Und zwar ist das emotionale Essen, das Essen oder das, auch das Überessen, was die Menschen haben. Ganz oft sind es Frauen, also Mamas, die einfach viel zu viel überreizt sind. Also entweder sind sie wirklich überfordert, sonst sind sie mega gestresst. Vielleicht haben sie auch andere Gefühle wie Traurigkeit oder so. Das emotionale Essen ist eigentlich das Essen, mit dem sich ja Gefühle unterdrücken oder wegdrücken lassen. Aber die Ernährungspsychologie ist natürlich noch viel mehr als nur das. Das ist nur so ein kleiner Teil aus der ganzen Ernährungspsychologie-Geschichte.
Warum reicht es denn oft nicht aus, einfach nur einen Ernährungsplan an die Hand zu kriegen?
Weil der Ernährungsplan alleine, der ist eben oft eigentlich nicht unbedingt das Problem, weil die Ernährung nicht funktioniert, sondern das große Problem ist immer die dahinterliegende Ursache. Und die Ursache, die dahinter liegt, ist oft nicht, dass die Frau irgendwie undiszipliniert ist oder dass sie sich nicht an den Plan halten kann, sondern das sind viel tiefliegendere Themen, wie eben so emotionale Themen begraben. Und das macht es natürlich dann schwierig, wenn man mit dem Ernährungsplan in Konflikt kommt, mit diesen emotionalen Geschichten. Weil dann sagt er das Hirn plötzlich, weißt was, komm, wir nehmen ein Stück Schokolade und nach der Schokolade brauchen wir vielleicht noch etwas Salziges, dann nehmen wir da noch Pommeschips oder was auch immer. Und dann kann man den Ernährungsplan schon nicht mehr einhalten. Und dann, wenn es einmal ist, dann denkt sich das Gehirn, ah, okay, jetzt gehen wir wieder in die alte Routine zurück. Und dann ist es natürlich dann noch einmal und dann passiert das immer wieder.
Ja, verstehe. Welche Muster begegnen dir bei Frauen irgendwie besonders häufig, wenn es so ums emotionale Essen geht?
Also ganz häufig begegnen mir vor allem Dinge, die sie in der Kindheit erlernt haben. Also das kommt wirklich von der Kindheit das emotionale Essen oder auch von der Jugend. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel als Kind gelernt hat, hey, ich bekomme etwas Süßes, wenn ich etwas gut gemacht habe, so quasi als Belohnung, dann ist es im Erwachsenenalter eben auch so, dass sich dann da ganz viele belohnen. Oder wenn man zu wenig oder wenn man die Eltern hatte, die gesagt haben, hey, Süßes ist überhaupt nicht gut, das gibt es bei uns nur an Ostern, Weihnachten oder sonstigen Feiertagen und so quasi das Süße verboten haben, war natürlich der Reiz für das Kind dazumals, die Süßigkeit zu bekommen, richtig hoch. Und ganz viele von meinen Kundinnen haben dann wirklich so das Verlangen nach dem Süßen, weil ja das etwas ganz Spezielles ist, und wir sehen dann jeweils im Coaching, dass das ganz klar von der Kindheit kommt, ja? Von dem Verlangen danach, von dem Gefühl, dass dann das, also das damit verbunden wurde, wenn man das Süße einmal essen durfte.
Ja, ich sehe das ganz häufig auch bei Freunden im Freundeskreis, dann entwickeln diese Kinder, weil halt diese Verbote da sind, ja. Es reicht jetzt, du darfst nicht, oder allgemein, du darfst keine Süßigkeiten essen, da gibt's nur Ausnahmen an Geburtstagen etc. Und ich konnte tatsächlich schon mal beobachten, dass dann ein Junge von meiner Freundin sich heimlich was geholt hat, wo sie dann gerade nicht da war. Und genau das, da fängt, glaube ich, auch dieses emotionale Essen dann schon an oder auch diese Programmierung im Kopf. Ja, sowas kriegst du nur durch Belohnung sozusagen dann.
Ja, genau richtig, ja.
Viele Frauen wissen ja theoretisch ja auch, was gesund wäre, setzen das aber im Alltag nicht um. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht liegt es wirklich daran, dass sie haben ein Ziel vor Augen, das ist ja eigentlich nichts Schlechtes, aber das Problem ist oft der Weg zu dem Ziel. Das heißt, wenn der Weg zum Ziel nicht für die Frau wirklich passt, dann ist es schon eine riesengroße Hürde. Und gell, im Leben oder im Alltag hast du so oder so schon sonst schon genug große Hürden, und dann kommt natürlich da die Hürde der Ernährung auch noch dazu, und dann wird es einfach viel zu viel, um das Ganze auch richtig umzusetzen. Und bei einigen Frauen, aber bei wenigen Frauen ist es so, dass sie wirklich nie gelernt haben, hey, was ist überhaupt für meinen Körper gesund, was braucht mein Körper, von was muss ich ihm mehr geben, von was weniger. Das sind aber einzelne, ganz viele habe ich, die wissen so viel über die Ernährung, können es aber nicht umsetzen, weil sie einfach das Ding nicht gefunden haben, dass sie in ihren Alltag einfließen lassen können, ohne dass sie das zusätzlich noch stresst.
Ja. Ich glaube, dieser unterschwellige Stress ist häufig ein ganz großes Problem. Mhm. Viele sind nämlich schon total gestresst davon, diese Ernährung im Alltag einzubauen. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das vielleicht gut erstmal für den Anfang nutzen kann?
Ja, also für den Anfang sage ich meinen Kundinnen immer, überlege dir, mit welcher Mahlzeit möchtest du beginnen? Welche Mahlzeit möchtest du mal unter die Lupe zu nehmen? Vielleicht ist das das Frühstück, und dann beginn mal dein Frühstück wirklich so zu konstruieren, dass es genügend Eiweiße hat, genügend Kohlenhydrate, genügend Fette, genügend Ballaststoffe. Und dann konzentrier dich zuerst mal, dass du wirklich jeden Tag dieses Frühstück isst. Und wenn es bei den Mahlzeiten nicht geht zum Ansetzen, weil da eben so unterbewusste Dinge immer sind, dann sage ich immer, bitte konzentrier dich mal darauf, wann kommen die emotionalen Essattacken, wann treten die auf? Und versuche zuerst, diese zu eruieren, bevor du überhaupt an deine Ernährung gehst. Also meistens ist es ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Das machen wir oft gerade zusammen.
Welche Rolle spielen denn Stress, Überforderung oder auch innere Unruhe bei dem ganzen Essverhalten?
Das ist eine gute Frage. Spielt eine riesengroße Rolle, weil wenn man natürlich ständig gestresst ist, dann ist der Körper ständig in einem Flight-Freeze-Kampfmodus, oder? Und das ist natürlich das Problem, dass denn der Körper ständig Angst hat, oh, was kommt jetzt da, oh nein, was passiert jetzt da? Und wenn man ständig so in diesem Kampf-Fluchtmodus drinnen ist, dann hat man schon gar nicht erst zum Ziel, oder man kann kaum zum Ziel haben, sich wirklich einmal richtig zu spüren, in sich reinzuhören, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt, was bräuchte jetzt eigentlich mein Körper überhaupt? Und das ist oft das Problem, dass die Leute dann so gestresst sind und so weit von sich selbst entfernt stehen, dass sie das gar nicht packen. Ich habe ja da letztes Jahr im Mai habe ich ein Buch rausgebracht, ein Kochbuch, das Mindfood. Dort geht es ganz oft um das Prinzip oder ist so die Kernaussage von dem achtsamen, bewussten Essen. Weil ich möchte mit diesem Buch die Leute wieder in ein achtsames, bewusstes Essen zurückholen, weil sie eben immer so neben sich stehen und total unbewusst einfach so in sich reinfuttern.
Ja, im besten Fall noch das Handy nebenbei am Laufen haben oder der Fernseher läuft und man nimmt gar nicht mehr an diesem eigentlichen Essen richtig dran teil. Ich beobachte das ja auch viel in Restaurants, dann sitzen die meisten da zu zweit an einem Tisch und beide kleben während des Essens am Handy. Ich hatte letztens tatsächlich eine Situation, ich war auf einer Fortbildung und ich musste tatsächlich, während ich am Essen war, nebenbei am Computer arbeiten, weil ich nämlich mit einem Support geschrieben habe und ich konnte nicht warten, aber das Essen war schon da und ich wollte es natürlich nicht kalt werden lassen. Und ich sag's dir, Stefanie, ich konnte das Essen nicht essen. Ich hatte gar keinen Genuss. Ich hatte Hunger. Ich konnte aber nicht essen richtig, weil ich so abgelenkt war und so unter Stress war, weil das war ein technisches Problem, was ich in dem Moment klären musste. Und ich fand das so schlimm, weil ich dieses Essen nicht genießen konnte. Ich habe vielleicht die Hälfte davon gegessen und da hat mein Körper schon gesagt, nö, jetzt bist du satt, du brauchst nicht weiter essen. Und ich fand das war so eine doofe Situation in dem Moment. Ich habe mich da so schlecht gefühlt. Und manche machen das ja wirklich immer.
Ja, das Problem ist aber bei den meisten, die hören nicht so auf wie du zu essen, aber du hast auch ein gutes Körpergefühl. Die essen einfach. Und die wissen danach nicht mehr, also sie oder sie spüren gar nicht, dass sie überhaupt gegessen haben. Ja. Und sie fragen sich dann, warum ist jetzt mein Teller leer? Sie haben es nicht mal gespürt.
Gemerkt, ja. Ja.
Und dann kommt dann eben das Problem vom Überessen. Dann spürst du erst danach, boah, jetzt habe ich so ein Völlegefühl, ich habe viel zu viel gegessen oder nicht gespürt, dass man satt ist.
Viele denken ja auch, dass sie einfach undiszipliniert sind. Ist das wirklich so? Also sagst du wirklich, die meisten sind nicht diszipliniert genug an der Stelle?
Nein. Also ich behaupte, es gibt vielleicht 5% von den Frauen, die ich da begleite, die vielleicht mit der Disziplin ein bisschen ein Problem haben, aber der Großteil davon überhaupt nicht. Und vor allem eben gerade auch, ich arbeite ja oft mit übergewichtigen Frauen, also nicht nur, aber ganz oft. Und vor allem die übergewichtigen Frauen oder auch Männer habe ich auch. Die haben überhaupt kein Problem mit der Disziplin. Die sind meistens viel disziplinierter als schlanke Menschen. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit keiner Disziplin.
Warum greifen denn klassische Diäten meist einfach zu kurz?
Bei den klassischen Diäten ist es so, sie geben dir eine Struktur vor, vielleicht über 7 Tage, 10 Tage oder 12 Tage. Und das ist ja natürlich immer mit einem Kontrollmechanismus verbunden. Das heißt, ich kontrolliere mich, damit ich die Diät einhalte. Das geht oft so die ersten paar Tage gut, vielleicht geht es auch die ersten 7 oder 10 Tage gut, das kann möglich sein. Aber irgendwann kommt dann da wieder so der Alltag zum Vorschein und dann sagt so der Körper, okay, jetzt möchte ich gerne etwas anderes. Und dann ist ja logisch, man ist ja nicht in der Struktur von der Diät weiter. Das ist so mal das eine. Und das andere ist sicher, also man isst viel zu wenig. Und wenn man viel zu wenig isst, dann holt sich der Körper irgendwann halt einfach das, was er braucht. Und deshalb ist es oft auch so, dass die Leute Diäten machen und dann 2, 3 Wochen später entweder wieder gleich schwer sind oder noch schwerer, als was sie es waren. Weil der Kopf dann sagt, so, und jetzt kannst du Schokolade wieder essen, jetzt kannst du wieder deine Pizza essen. Und weil sie ja dann gar keine, ja, so das Hunger- und Sättigungsgefühl, das geht eben auch kaputt mit den Diäten, weil das halt einfach nicht mehr so richtig vorhanden ist, dann futtern sie halt einfach alles kreuz und quer und das sind natürlich dann extrem viele Kalorien, die da so zusammenkommen und dann geht darum halt einfach auch das Gewicht wieder hoch.
Wie hängen denn aus deiner Erfahrung generell bei dem Thema Ernährung, Hormone, Wohlbefinden, wie hängt das so zusammen? Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang?
Ja, also das ist ein ganzes Knäuel. Das heißt, wenn die Ernährung nicht stimmt, dann stimmen die Hormone auch nicht. Und wenn die Hormone nicht stimmen, dann stimmt das Wohlbefinden auch nicht. Das ist wirklich ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Weil je gestresster ein Körper ist, weil er zu wenig Essen bekommt, desto mehr Stresshormone werden ausgeschüttet. Man kann weniger zur Ruhe kommen, man ist die ganze Zeit so dünnhäutig und hat so eine Nervosität in sich und fühlt sich überhaupt nicht wohl. Oft sind damit auch Wassereinlagerungen, die dann der Körper macht, um wirklich einfach sich zu schützen. Der Fall, das sehe ich auch ganz oft dann in der Biomessung, die ich dann da mit den Frauen mache. Und ja, also das hängt wirklich, zu 100% hängt das zusammen, ganz eng.
Woran kann ich denn jetzt als Frau merken, dass ich ein gestörtes Essverhalten habe oder dass ich auch emotionales Essen habe oder ja emotionale Themen, die mich begleiten?
Da gibt es verschiedene Symptome, die sich da zeigen können. Aber ganz oft beginnt es eigentlich schon nur mit dem Thema, ich habe die ganze Zeit, denke ich, an Essen. Was soll ich wann essen? Wie viel davon soll ich essen? Ich lasse mich beeinflussen auf Instagram. Ah, alle sagen High Protein. Okay, dann esse ich auch High Protein. Und irgendwann ist man mit so vielen Diäten, mit so vielen verschiedenen Dingen, die man liest, die man hört, einfach so durch, dass man einfach nicht mehr weiß, was soll ich jetzt machen? Und man spürt den Körper nicht mehr. Das hat man ja auch verlernt in dieser Zeit. Oder? Weil wenn da der eine auf Instagram sagt, hey, weißt du was, ist doch einfach nur noch 1200 Kalorien, am besten alles aus Protein. Und dann gibt es so viele Leute, die machen das und sie spüren dann aber nicht, was bräuchte mein Körper überhaupt oder tut es mir überhaupt gut. Sie sehen vielleicht schon, wow, ich nehme mega ab, ich bekomme Komplimente, aber das ist immer nur ja, die ersten paar Wochen, Monate und dann sieht es danach einfach, ich sage immer, hinter den Kulissen sieht es einfach anders aus.
Steffi, ich muss gerade so schmunzeln. Ich kann dir ja mal ganz kurz was zu meiner Geschichte erzählen. Ich war nämlich vor einigen Monaten bin ich nämlich genau an diesem Punkt gewesen, was du gerade erzählt hast. Ich habe auch überall gesehen, du musst einfach nur High Protein essen und dir geht's dann gut. Und bei mir, ich habe das dann ausprobiert, habe auch aus von bestimmten bekannten Marken, die immer gerne von Influencern genutzt werden, dann geholt. Und das waren Proteinshakes auf tierischem Proteineiweiß. Und ich habe das zu mir genommen und du glaubst es nicht, wie schlecht es mir dadurch ging. Ich hatte ich habe nicht abgenommen, ich habe zugenommen durch die ganzen Wassereinlagerungen, durch die ganzen Milchprodukte, die ich natürlich dann auch zu mir genommen habe, weil ich habe ja dann auch nicht nur diese Shakes getrunken, sondern ich habe auch Quark dazu gegessen, mir Quark-Bowls gemacht mit Himbeeren für die Ballaststoffe und habe mir diese Shakes dann morgens getrunken und mir ging es so schlecht. Mein Gesicht, ich sah richtig aufgedunsen aus, weil ich die ganzen Wassereinlagerungen im Gesicht hatte und ich sah aus wie so ein Streuselkuchen. Ich hatte super Hautunreinheiten und Pickel gekriegt und ich musste deswegen gerade so schmunzeln, wo du gesagt hast, hey, man sieht eigentlich im Internet immer wieder die Leute, die dann das und das erzählen und man ist wirklich irgendwann an so einem Punkt, wo man einfach total überfordert ist.
Total. Aber das ist eine coole Geschichte, die du da erzählst. Aber ich bin zum Beispiel auch eine Person, wenn ich zu viel Eiweiß esse, dann nehme ich zu statt ab.
Ja, ja.
Und gell, das Problem ist halt auch so, sie ziehen dann halt auf Instagram auch so mit den Vorher- und Nachher-Bildern und dann denken sich die Frauen, wow, so cool, so will ich auch aussehen und so. Und zack, haben sie dich schon.
Ja.
Obwohl ich sage, gerade so das mit dem High-Protein-Fasten, das ist vielleicht für 5% von den Leuten ist es etwas Gutes, für den Rest überhaupt nicht und vor allem nicht für die Frau.
Ja, das habe ich tatsächlich auch gemerkt und vor allem hat mir das noch mal mehr zu verstehen gegeben, hey, Ernährung ist nicht einfach nur, du musst das und das machen, sondern jeder ist super individuell und jeder hat andere Baustellen, andere Herausforderungen. Die anderen haben vielleicht nochmal Darmprobleme dazu, wo man auch nochmal gucken muss, hey, muss vielleicht der Darm jetzt gerade mal wieder richtig aufgebaut werden? Das ist so umfangreich, dieses Thema. Und wenn man sich mal wirklich tief damit beschäftigt, dann sieht man eigentlich so, was man für Fehler vielleicht bis dahin gemacht hat. Und was, mit welchen einfachen Schritten, also man muss sich das ja gar nicht kompliziert vorstellen. Es kann manchmal ja auch wirklich einfach sein, die Ernährung umzustellen, weil viele denken ja auch immer, oh Gott, das wird super stressig für mich, ich muss jetzt auf alles verzichten. Und das ist es ja tatsächlich auch oft gar nicht. Und du hast ja auch schon gerade gesagt, dass du auch Frauen dabei hilfst, wieder mehr Vertrauen zu ihrem Körper zu entwickeln. Wie machst du das?
Das ist eine richtig gute Frage. Ja, das ist so ein riesengroßer Prozess. Also ich arbeite ja mit meinen Frauen in einem Halbjahres-Coaching und das halbe Jahr, das brauchen wir einfach. Weil zu Beginn hat man überhaupt kein Vertrauen mehr in den Körper, oder? Weil man so, ich sage immer so, der Kopf ist vom Körper getrennt. Also eigentlich lebt so der Kopf ein Eigenleben und der Körper lebt ein Eigenleben. Und mein Ziel ist es immer, die beiden zusammenzubringen, dass die wieder ein Paar werden. Dass die wieder zusammen managen. Und wir beginnen da natürlich ganz am Anfang, natürlich beginnen wir bei der Ernährungsstruktur, dass sie einfach nach der Körpertypenanalyse auch wissen, was bin ich für ein Körpertyp, was soll ich am besten zu mir nehmen. Und danach arbeiten wir aber ganz, ganz fest mit Embodywork-Techniken. Und Embodywork, das ist eine ganz coole Technik, also so in der Embodywork-Technik sind auch verschiedene Techniken eben mit drin, die dann spezifisch angepasst werden auf wieder mehr Körpergefühl geben oder wieder mehr Selbstwertgefühl zu geben oder vielleicht auch mehr Selbstvertrauen oder sich auch abgrenzen zu können, indem man einfach sagt, hey, wie viel mag mein Körper momentan überhaupt gerade aushalten? Jetzt vor allem auch gerade mit dem Sportthema. Wie viel ist für mich überhaupt gut und wie viel ist für mich nicht gut? Was ist nicht mehr gut? Und da arbeiten wir Schritt für Schritt. Und so kommen wir recht gut voran. Und die Frauen können sich wirklich nach dem Coaching, können dies ihren Körper so richtig lesen. Die wissen genau, wenn er mir das zeigt, dann ist das der Fall. Wenn ich das habe, dann ist das der Fall. Und das ist mega schön. Weil so kommen sie natürlich dazu, sich selbst und ihrem Körper wieder zu vertrauen. Und es geht ja dann in die Richtung, sie nehmen auch ab. Sobald sie wieder in Balance kommen, und das hat natürlich auch mit den Hormonen zu tun, dann geht auf einmal alles ganz schnell und ganz einfach. Eben wie du gesagt hast, Ernährung ist so einfach. Man muss einfach so gewisse Grundsätze machen. Und eben auch vor allem die Körpertypenanalyse, die hilft mir wirklich sehr dabei, um rauszufinden, auch was braucht mein Gegenüber.
Was verändert sich denn bei den meisten, wenn sie wirklich mal anfangen, mit ihrem Körper zu arbeiten, statt gegen ihn?
Also ich muss dann immer schmunzeln, wenn ich so die WhatsApps bekomme, auf denen es heißt, wow, ich fühle mich heute zum ersten Mal satt oder ich fühle zum ersten Mal Hunger oder so, hey, ich habe plötzlich so dicke Beine, weißt du was, ich war die letzten 2 Tage viel zu viel auf den Beinen und habe viel zu wenig gegessen, ich spüre jetzt das richtig, die Regeneration, die läuft nicht mehr gut. Und ja, wenn ich solche WhatsApps bekomme, dann finde ich das super, weil dann weiß ich, ah, okay, cool, die kommen langsam aber sicher in Kontakt mit sich. Oder plötzlich treten dann auch so Fragen auf, mein Körper zeigt mir das und das, könnte es vielleicht das und das sein? Oder sie beginnen dann schon so Verknüpfungen miteinander zu machen und das finde ich mega schön.
Auf jeden Fall. Wie läuft denn eine Zusammenarbeit mit dir ab, wenn jetzt jemand sagt, ich komme jetzt nicht weiter, ich habe schon alles ausprobiert. Was ist der Unterschied bei dir?
Ich mache zu einem Großteil meine Coachings so, also wenn die Leute jetzt nicht gerade extrem weit weg wohnen, dass sie vor allem das erste Mal bei mir in die Praxis kommen, dann machen wir da eine Körpertypenanalyse, also die Körpertypenanalyse, die geht auch online. Ich mache sie aber einfach viel lieber in meiner Praxis, weil da sehe ich natürlich viel genauer und viel mehr. Und dann starten wir eigentlich so von dort aus. Das heißt, dann weiß ich wirklich einfach mal, was braucht der Körper, eben wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiß, wie viel Proteine, ungefähr wie viel Kalorien. Und von dort aus schauen wir dann, welche anderen Herausforderungen sind auch noch da. Meistens eben auch das emotionale Essen. Und dann gehen wir einfach Schritt für Schritt, arbeiten wir uns durch die Herausforderungen durch, die deine Frau hat. Oft sind es auch hormonelle Probleme und solche Geschichten. Und dann treffen wir uns dann im wenn das Coaching in der Hälfte ist nochmals, entweder online oder auch bei mir in der Praxis, und am Ende machen wir das auch nochmals. Und sonst sind wir natürlich jeden Tag miteinander in Kontakt.
Was ist aus deiner Sicht der erste sinnvollste Schritt, wenn jemand jetzt an seinem Essverhalten nachhaltig etwas verändern möchte?
Auf jeden Fall keine Diäten mehr machen. Nachhaltig ist für mich immer zu überlegen, was passt überhaupt in mein Leben. Also das heißt nicht nur denken, okay, jetzt ist Sommer, jetzt mache ich viermal die Woche Sport und im Winter dann nicht mehr und dann nehme ich logischerweise dann wieder zu oder wenn ich dann die Ernährung nicht anpasse, sondern einfach mal zu schauen, hey, was passt überhaupt für eine Ernährung in mein Leben? Was habe ich, also welche Lebensmittel habe ich gerne? Wie gesund sind die überhaupt? Und ich rate immer, 5 Mahlzeiten im Tag zu essen. Bei einem klitzekleinen Anteil rate ich 3, aber bei den praktisch allermeisten unbedingt 5 Mahlzeiten. So, dass der Körper immer mal wieder etwas bekommt, dass die Mahlzeiten nicht zu groß sind, dass da die Verdauung auch gut stattfinden kann.
Wie sieht denn so ein klassischer Tag aus für dich?
Ein klassischer Tag von mir? Kommt immer ein bisschen drauf an, ob ich arbeite oder mit meiner Tochter zusammen bin. Aber meistens stehe ich ganz früh auf. Ich liebe das, früh aufzustehen. Dann mache ich 3 bis 4 Mal die Woche Sport und gehe dann frühstücke danach. Also ich mache nie Sport ohne Sporternährung. Ich mache auch nie auf nüchternen Magen Sport. Da esse ich immer etwas. Gehe arbeiten, esse eine Zwischenmahlzeit, esse mein Mittagessen, am Nachmittag wieder eine Zwischenmahlzeit und am Abend noch das Abendessen. Und ja, ich bin auch eine aktive Person, also je aktiver, dass ich bin, umso mehr Kalorien brauche ich natürlich auch. Und ich schaue da auch wirklich auf, was habe ich Lust. Also ganz oft mache ich Meal Prep, so dass ich das eigentlich schon zu Hause für mich bereitgestellt habe, dass ich eigentlich nur noch den Kühlschrank öffnen kann und das mir warm machen kann und dann das essen kann, weil so ist die Versuchung, einfach etwas Ungesundes oder etwas Fastfood-mäßiges, gut, das esse ich fast nie, aber so weißt du halt einfach genau, ja, was du da auf dem Tisch hast, weil du ja dich schon vorbereitet hast.
Also sagst du, Vorbereitung ist auch da ein ganz großer Hebel an der Stelle?
Extrem großer Hebel. Und da spielt es auch wieder so ein bisschen eine Rolle. Eben, hast du noch Familie? Wie viele Kinder hast du? Wie groß ist die Familie? Wie sieht das Familienleben aus? Und das sind alles so Fragen, ja, die muss man sich einfach gut überlegen. Und gut überlegen, wie bekomme ich dann eine gesunde Ernährung strukturiert in meinen Alltag? Ich sage immer, Meal Prep ist für mich das Einfachste, aber auch das ist etwas, das muss man lernen, Meal Prep zu machen, oder? Weil dann ist vielleicht die Tochter ist Teigwaren, der Sohn ist nur Reis, oder das sind ja nachher ganz, ganz viele Gewohnheiten oder ja Dinge, die die Kinder gerne haben, Dinge, die die Kinder nicht gerne haben, die man natürlich auch noch berücksichtigen muss, weil man kann da nicht irgendwie 3 oder 4 ja, Gerichte kochen für jeden etwas anderes.
Ja, das stresst ja auch dann wieder unnötig.
Das stresst auch wieder, du sagst, ja.
Wenn du einer Frau jetzt einen Satz mitgeben dürftest, der ihr Verhältnis zu Essen und Körper verändert, welcher wäre das?
Vertraue deinem Körper, denn er weiß genau, was er tut.
Ja. Auf jeden Fall. Das hört sich sehr, sehr schön an und ich glaube, auch jeder darf wieder ein bisschen mehr zu sich selbst finden an der Stelle. Und es lohnt sich auf jeden Fall wieder mehr auf seinen Körper zu hören, um auch, wie du schon sagtest, halt Kopf und Körper wieder in eins zu kriegen. Denn dann merkt man nämlich auch ganz schnell, wie das eigentlich ist, Hunger zu haben oder auch schon die ersten Anzeichen im Körper einfach wahrzunehmen, wenn etwas nicht richtig läuft. Vielen lieben Dank, Stefanie, dass du uns hier einen Einblick in die Ernährungspsychologie und in deine Arbeit gegeben hast. Es war sehr, sehr schön, dich da an der Stelle zu interviewen und noch einen tieferen Einblick in deine Arbeit zu kriegen.
Danke dir ebenfalls, Pauline.